einen sehr kurzen Bericht gegeben von was im letzten Jahr in Russland passiert ist, was unsere kleine Arbeit betrifft in der russischen Presse. Und einige Leute haben mich gebeten, noch ein paar Sätze dazu zu sagen. Und das möchte ich jetzt tun, damit ihr wirklich konsequent dafür beten könnt. Ich habe letztes Jahr gesagt, dass ich ein Fernsehinterview gemacht habe, das ausgestrahlt würde zu Ostern vor einem Jahr. Und es war sehr ermutigend vor 3 oder 4 Monate, als ich diese Zeitung der Akademie der Wissenschaften empfing zu Hause. Das ist die Poisk. Poisk bedeutet in Russisch Forschung. Das ist die internationale Zeitung der Akademie der Wissenschaften von der ehemaligen UdSSR. Und es war wirklich eine Überraschung für mich, diese Zeitung zu öffnen. Die Zeitung hat 16 Seiten und drinnen zu entdecken, dass sie das ganze Fernsehinterview gedruckt haben, und zwar in einer von mir bearbeiteten Form. Und das ist Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 4. Das heißt, ein Viertel der Zeitung ist mit einem christlichen Artikel, hat einen christlichen Artikel. Das ist undenkbar in allen westlichen Ländern. Man kann es in diesem Land nicht vorstellen, in Deutschland, in England und in Amerika. Aber dort ist es möglich. Und 100.000 Exemplare wurden gedruckt und die rechnen mit 4 oder 5 Leser pro Zeitung. Das bedeutet fast 500.000 Leser. Darüber hinaus läuft, wie gesagt, die Arbeit mit der Lehrerzeitung weiter, aber auch jetzt in anderen Ländern. Zum Beispiel, hier ist eine Sonntagszeitung aus der Slowakei. Und hinten in dieser Zeitung gibt es eine ganze Seite, führen alle Religionen zu Gott. Und auch hier ist eine führende Tageszeitung in der Slowakei. Und dort ist ein ganzseitiger Artikel, die Suche für Bedeutung und Werte am Ende der 20. Jahrhundert. Und es ist sehr ermutigend für uns zu sehen, wie der Herr diese Zeitungsartikel benutzt in seiner Gnade. Und wir bekommen sehr viele Briefe. Und damit ihr eine Idee bekommt, was die Leute in den Briefen sagen, möchte ich ein paar vorlesen. Sehr geehrte Kollegen, ich las in der Lehrerzeitung den Artikel »Die Bibel und die moralische Erziehung an der Schule – Zeugnisse der Auferstehung Christi« und bin sehr dankbar den Autoren. Wir Lehrer haben solches Material sehr nötig, denn die Bibel hat in der Schule Einzug gehalten, aber Wissen darüber besitzen wir fast überhaupt nicht. Deshalb begrüße ich sehr Ihren Wunsch, darin zu helfen. Wenn Sie wirklich solche Literatur zusenden können, dann tun Sie dieses gute Werk. Ich werde mit Ungeduld darauf warten. Mit großem Interesse las ich in der Lehrerzeitung den Artikel »Zeugnisse der Auferstehung Christi« von David Gooding und John Lennox aus der Serie »Die Bibel und die moralische Erziehung an der Schule«. Natürlich, ich habe Antworten auf manche meiner Fragen erhalten, die mich schon seit längerer Zeit beschäftigt hatten. Und den Stoff des Artikels habe ich in meiner pädagogischen Arbeit angewandt. Vielen Dank für solche Unterlagen. Ein anderer Brief. Mit Freude und großem Gewinn für mich lese ich die Rubrik in der Lehrerzeitung »Die Bibel und die moralische Erziehung in der Schule«. Ihre Artikel helfen, manche Aspekte der literarischen Bildung in einem neuen Licht zu sehen. Ich unterrichte Russisch und Literatur schon seit 20 Jahren. Sie helfen auch, die Arbeit mit den Kindern vielseitiger zu gestalten, ihre geistlichen Bedürfnisse zu erkennen. Ich bin selbst ein gläubiger Mensch. Deshalb helfen mir Ihre Publikationen, mein eigenes seelisches Gleichgewicht zu erhalten in unserer nicht einfachen Zeit. Und dann ein letztes Beispiel. In Argumenti e Facti Zeitung habe ich zwei eurer Artikel gelesen. Ich war wirklich erstaunt, dass ich plötzlich Antworten fand zu Fragen, die mich seit längerer Zeit gequält haben. Warum lebe ich auf dieser Erde? Lohnt es sich zu leben, wenn ich meine Existenz überhaupt Leben nennen darf? Gibt es einen Ausweg aus der Situation, wo ich seit vielen Jahren wegen Unwissen der Wahrheit? Und es zeigt sich, dass es doch einen Ausweg gibt. Dieser Weg der Rettung ist uns durch Gottes Sohn Jesus Christus gegeben. Und was äußerst wichtig ist, dieser Weg von Jesus ist sehr einfach. Er ist für jedermann. Man braucht an nichts Originelles zu denken, um einen Ausweg zu finden. Nun, diesen Artikeln dank habe ich meinen Weg zu Gott angefangen. Sie haben einen kleinen Samen des Glaubens in meine Seele hereingebracht. Bitte helfen Sie, dass es wächst. Ich möchte so viel wie möglich über unseren Herrn Jesus und seinen Rettungsplan lernen. So bitte schickt mir alle Literatur, die Sie haben. Und solche Briefe haben uns natürlich sehr ermutigt, die wir von allen Ecken der Gutstaaten empfangen. So bitte, betet weiter, dass der Herr diese Artikel segnen möchte. Nun gehen wir zurück zu der Geschichte von Josef. Wir haben gesehen gestern, wie diese Geschichte am Ende des ersten Buch Moses steht und fängt an, uns zu sagen, wie Gott die ganze Welt segnen möchte, wie er zu Abraham versprochen hat. Der Weg Josefs war ein harter Weg. Es war zunächst ein Leidensweg, bevor er die Herrschaft bekam. Und wir sind gerade dabei zu sehen, warum es war, dass Josefs Brüder ihn so verhasst haben. Die haben ihn verhasst, weil Jakob, sein Vater, ihn begünstigt hat. Er hat ihm wahrscheinlich eine spezielle Stelle gegeben. Aber nicht nur das war das Problem. Josef hatte Träume gehabt. Und ich möchte in Kapitel 37 lesen, Kapitel 37 aus dem ersten Buch Mose. Und zwar lesen wir in Vers 5. Und Josef hatte einen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb mich auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hatte noch einen anderen Traum, Auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich. Und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber sein Vater bewahrte das Wort. Und so hier lesen wir von Josefs Träume. Zum ersten Mal in der Bibel in dieser Form, es hieß, Josef hatte einen Traum. Es heißt nicht, der Herr erschien ihm in einem Traum. Aber doch ist es später sehr deutlich, dass der Herr hinter diesem Traum war. Aber natürlich stellt sich sofort die Frage, was ist der Status von Träumen und Visionen? Und vielleicht sollten wir uns ein paar Gedanken machen hier in diesem Gebiet. Erstens, obwohl Gott hier zu Josef in einem Traum sprach, was merkwürdig, und ich betone das Wort, was merkwürdig ist in dieser Geschichte, ist, dass Gott so sehr selten sprach. Zu Josef und weniger zu Jakob. Denk mal darüber nach. Josef ist von seinen Brüdern verkauft worden nach Ägypten. Jakob meinte, er wäre tot. Durch die langen Jahre, wo Josef weg war in Ägypten, hätte Gott zu Jakob in einem Traum sagen können, dein Sohn lebt noch. Der hat es doch nicht getan. Gott hätte zu Josef auch sagen können in einem Traum oder Vision, dein Vater Jakob lebt noch. Aber was merklich ist in der Geschichte, Gott hat es nicht getan. Und so, zugegeben, dass der Herr hier am Anfang zu Josef in einem Traum spricht, dann ist es umso merkwürdiger, dass Gott nicht ständig durch diese Geschichte, durch Träume gesprochen hat. Wenn wir zum Neuen Testament kommen, wir finden sehr viele unterschiedliche Arten von Führung. Wir merken das hauptsächlich in der Apostelgeschichte, wie der Herr Paulus und die anderen Aposteln geführt hat. Er hat es ab und zu durch Träume und Visionen gemacht. Aber was so merkwürdig ist, auch wieder dort, wie selten er so geführt hat. Wir sehen sehr oft, dass die Führung eine sehr einfache Sache war. Wir denken zum Beispiel, wenn wir in Apostelgeschichte Kapitel 15 lesen, dass Paulus sagte, ich lese Vers 36, nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Er hat keine besondere Führung gebraucht, um das zu tun. Es war seine Pflicht, den Brüdern zu besuchen und sie zu trösten und sie aufzubauen. Und wir finden viele solche Beispiele in der Apostelgeschichte. Die haben getan, was offensichtlich ihre Pflicht war, wofür sie keine besondere Führung brauchten. Es ist so mit einer Mutter heutzutage, nicht wahr? Die Mutter wacht auf heute früh, sie braucht nicht zu beten, ob sie ihrem Kind Essen zu geben sollte oder nicht. Sie braucht keine besondere Führung dafür. Es ist ihre Pflicht als Mutter, das Kind etwas zum Essen zu geben. Und sehr viel in unserem christlichen Leben, was Führung betrifft, wir können sehr helfen, wenn wir einfach die Frage stellten, was ist meine Pflicht? Und auch, wenn Paulus unsicher war, wo er hinfahren sollte, sogar im nächsten Kapitel, in Kapitel 16 von Apostelgeschichte, der hat gewisse Dinge versucht, und es heißt in Vers 6, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Und so, wir lesen nicht, was der Mechanismus war. Die versuchten hierhin und dort zu fahren, aber irgendwie wurde es verhindert. Keine besondere Führung. Verhindert. Paulus hat es versucht. Er war ein Missionar. Dort lag die Welt. Seine Aufgabe war, die Welt mit dem Evangelium zu treffen. Nur wenn Gott einen besonderen neuen Schritt machen wollte, hat er ihm erschienen in ein Gesicht der Nacht, wie es in Vers 9 heißt. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und das ist nur passiert, nachdem Paulus in verschiedenen Richtungen versucht hat zu gehen und Gott hat ihn verhindert. Also, was man merkt, ist nicht wie oft sowas passiert, sondern wie selten. Und hier, dieser Mann von Mazedonien, der Zusammenhang ist, das erste Mal, dass das Evangelium nach Europa geht. Ein großer Schritt in der Geschichte. Die dritte Bemerkung, die ich machen möchte, ist folgendes. Das Reden von Gott in einem Traum wie zu Josef ist sehr scharf zu unterscheiden von der Versuch, die viele Leute heutzutage machen, um Visionen mehr oder weniger und Träumen zu erzeugen. Das Neue Testament spricht darüber sehr deutlich. In Kolosserbrief und Kapitel 2, Kolosser Kapitel 2, wo Paulus in Vers 18 sagt, lasst euch um den Kampfpreis von niemanden bringen, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, der auf Dinge eingeht, die er in Visionen gesehen hat, ohne Ursache aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Das ist eine sehr interessante Bemerkung von Paulus. Er spricht von Leuten, die aufgeblasen sind im Sinn ihres Fleisches. Das heißt, es tut sich was in ihrem Gehirn. Die haben etwas gesehen, aber das ist nicht von Gott. Etwas geschieht in ihrem Kopf, aber sie halten nicht fest das Haupt. Das ist Christus. Und was zu merken ist, nirgendwo im Neuen Testament, nirgendwo finden wir Verse, die uns ermutigen, zu träumen und Visionen zu haben und dann sie zu deuten. Nirgendwo finden wir das. Und es ist sehr wichtig, dass wir bei dem bleiben, was die Bibel sagt. Darüber sagt. Also genug zu diesem Thema, zurück zu Josef. Gott hat damals zu ihm in einem Traum gesprochen. Und er hat ganz ungeschützt diesen Traum zu seinen Brüdern erzählt. Kaum der Ausdruck von einem ehrgeizigen, machthungrigen Mensch. Manche haben Josef kritisiert dafür, dass er das erzählt hat. Aber machthungrige Leute, ehrgeizige Leute, normalerweise halten ihre Träume und Pläne für sich selbst. Die bloße Tatsache, dass Josef seinen Traum erzählt hat, bestätigt für mich zumindest, dass der einfach ungeschützt und unschuldig das erzählt hat. Aber die Brüder sind wütend geworden. Wirst du über uns König sein? Wirst du über uns herrschen? Und interessanterweise, dieser Traum, den er hatte, hat mit Gaben zu tun. Das war nicht die normale Arbeit der Brüder. Die haben Viehzucht getrieben. Aber wie wir alle wissen, die Gaben haben eine große Bedeutung, weil es hat symbolisiert die Tatsache, dass später Josef das ganze Land vor Hungersnot und vor Sterben retten würde. Und so, Josef träumte zweimal und die Träume waren eindeutig klar, die sprachen, dass er eines Tages Herrscher sein würde. Und weil er die Träume erzählt hat und diese Ansprüche gemacht hat, hassten ihn seine Brüder. Und hier haben wir eine Ähnlichkeit mit unserem Herrn Jesus Christus. Er hat auch Ansprüche gemacht, viel höhere Ansprüche gemacht als die Ansprüche, die in den Träumen von Josef enthalten waren. Der Herr hat Ansprüche gemacht, er wäre der Sohn Gottes von Himmel her niedergekommen. Er sagte, er wäre die Wahrheit, der Weg und das Leben. Er hat gesagt, er wäre der Richter, der letzten Endes das Weltgericht ausüben würde. Und die Leute haben ihn dafür verhasst. Und so ist es auch heute noch. Wir leben in einer sehr pluralistischen Gesellschaft. Heute in der Früh habe ich versucht, die Nachrichten aus London zu hören. Und ich habe von BBC World Service eine kurze Andacht in Anführungsstreichen. Das waren Zitate aus allen möglichen religiösen Büchern. Von Hare Krishna über Islam, über Judentum, über Buddhismus und auch über die Bibel. Wo diese Frau hat versucht, den Namen Gottes zu ehren, wie sie es beschrieb. Total pluralistisch. Das heißt, alle diese Religionen, alle diese Quellen des Wissens über Gott sind gleich wert. Das lehnt der Herr total ab. Er sagte, dass er die Wahrheit sei. Und die Apostel haben gepredigt, dass nur in seinem Namen gibt es Errettung. Und meine lieben Freunde, wir kommen sehr schnell, habe ich das Gefühl, zumindest, zu der Situation, wo es schwieriger und schwieriger sein wird in unserer heutigen Gesellschaft, diese Ansprüche des Herrn klarzustellen, ohne verhasst zu werden, ohne wirklich, vielleicht, in unserer Zeit, vielleicht können wir so erleben, ohne sehr große Folgen und Konsequenzen zu haben. Es geben Bewegungen in unserer Gesellschaft zu Hause und in Europa. Toleranz ist das Schlagwort. Aber Toleranz hasst eine Sache. Toleranz hasst den Absolutheitsanspruch des unseren Herrn Jesus Christus. Und genau wie die Brüder Josef verhasst haben, weil er sagte, er wäre der Herrscher, er würde der Herrscher sein, so auf einer viel höheren Ebene. Der Herr wird verhasst, weil er diese Absolutheit Ansprüche macht. Unser Prinz Karl wird beschrieben als Verteidiger des Glaubens. Damit ist der christliche Glauben gemeint. Er selber hat öffentlich gesagt, ihm wäre es lieber, dass sein Titel soll sein, nicht Verteidiger des Glaubens, sondern Verteidiger vom Glauben. Kein einziger Glauben, sondern Glauben im Allgemeinen, wo immer Glauben vorkommt. Und das ist nur ein Zeichen für unsere pluralistische Welt. Aber eine Sache möchte ich hier sagen, die mir sehr geholfen hat. Die Leute sagen sehr oft zu mir, das ist viel zu exklusiv, zu meinen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Wäre es nicht besser zu sagen, hier ist ein Berg und oben ist Gott. Und wir alle klettern auf den Berg hinauf, du auf dieser Seite, ich auf jener Seite, auf jener Seite. Und wenn wir alle auf unseren verschiedenen Seiten und durch verschiedenen Arten und Wegen letzten Endes die Spitze erreichen, das genügt. Wir werden alle Gott erreichen. Und es klingt so schön. Aber das ist einfach falsch. Wenn wir das Christentum sowieso augenblicklich beiseite legen, Islam ist nicht einig mit Buddhismus. Islam glaubt an einen Gott, Buddhismus an Millionen oder gar keine. Die werden nie einig darüber. Und zu sagen, dass die großen Weltreligionen einig sind in diesem Gebiet, ist einfach falsch. Das ist die erste Bemerkung. Aber die zweite und für mich vielleicht die wichtigste Bemerkung ist, ich sage es oft so, es ist keine Frage der Exklusivität. Von Christus etwas anzunehmen, das niemand anders anbietet. Weil im Bereich der Rettung hat er keine Konkurrenten. Unser Herr Jesus Christus ist der Einzige, der uns volle Vergebung und Tilgung der Schuld anbietet. Er ist der Einzige, der uns eine Gewissheit auf dieser Erde anbietet. Er ist der Einzige, der kommt zu mir als Weltrichter und sagt, wenn ich sein Wort glaube, dann komme ich nicht ins Gericht. Es gibt keine andere Religion, es gibt keinen anderen Religionsführer, der sowas anbietet. Und von ihm etwas zu akzeptieren, das niemand anders anbietet, wie kann man das als exklusiv sozusagen und Mangel an Toleranz beschreiben? Es ist so wichtig, dass wir klar darüber sind, dass es nur in dem Absolutheitsanspruch des Herrn, dass nur dort haben wir eine Hoffnung von Errettung. Und das müssen wir sehr, sehr deutlich sagen. Aber die Kehrseite ist, wir müssen zunehmend damit rechnen, dass diese Absolutheitsansprüche werden immer mehr verhasst. Toleranz kann keinen Absolutheitsanspruch tolerieren. Und letzten Endes Toleranz erweist sich als äußerst intolerant, als nicht tolerant. Und so ist es gewesen durch die ganze Geschichte, aber vielleicht zunehmend schlimmer, während wir schnell zum Ende kommen. Und es war der Herr selber, sagte, der wäre der, den Daniel gesehen hat, der kommen soll auf die Wolken des Himmels. Und als die das Gericht das gehört haben, haben sie gesagt, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und so, diese Geschichte von Josef aus der alten Welt kann uns daran erinnern, an einige wichtige Sachen in der modernen Welt. Ansprüche, Absolutheitsansprüche, Ansprüche, dass er herrschen soll, sind die Gründe, warum man unseren Herrn verhasst hat. Und wie Stephanus gesagt hat, genau wie die Patriarchen Josef abgelehnt hat, genauso hat man den Herrn abgelehnt. Also die Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Und die gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden, wie wir in Vers 12 von Kapitel 37 lesen. Da sagte Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm, hier bin ich. Da sagte er zu ihm, geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe. Und so der Vater bittet den Sohn, zu den eigenen zu gehen. Diese Aussage wirft lange Schatten vorwärts in die Geschichte, nicht wahr? Ein viel größer als Josef hat mal zu einem viel größeren Vater gesagt, hier bin ich, sende mich. Und Josef ist von dem Vater geschickt, zu seinen eigenen zu gehen, und seine eigenen haben ihn nicht aufgenommen. Genau wie unser Herr zu den eigenen heruntergekommen ist, und die haben ihn nicht aufgenommen. Aus Hass. Und so die Brüder sehen Josef in der Ferne. Die entscheiden sich, ihn zu töten. Und sie entscheiden sich, welche Lüge sie dem Jakob erzählen werden. Ein böses Tier hat ihn gefressen. Und jetzt fängt diese Familie an, nicht mehr farblos zu sein, aber wir merken Differenzen. Wir sehen, dass diese Familie nicht mehr eine homogene Gruppe ist. Und wir sehen Unterschiede in den Haltungen der Brüder. Ruben zum Beispiel, hier lesen wir, versucht Josef zu retten. Vers 21. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihnen diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand errettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Also, hier sehen wir, dass Ruben versucht, etwas zu tun, um seinen Bruder zu retten. Er suchte Zeit zu gewinnen. Und so schlägt er vor, dass man ihn einfach in dieser große Grube, ein Wasserzisterne, die üblich war, in der Wüste zu haben für die Tiere und so weiter, er sollte in diesem ausgetrockneten Grube hineingeworfen, mit der Hoffnung, dass er ihn retten konnte. Das ist erstaunlich. Und ich sage das deswegen, weil vielleicht Ruben vor allem hätte Gründe gehabt, Josef aus seiner Sicht zu haben und sogar zu töten. Wieso denn? Lesen wir in 1. Chronik Kapitel 5. In 1. Chronik Kapitel 5 finden wir, dass Ruben sein Erstgeburtsrecht verloren hatte. Er war der Erstgeborene Jakobs und daher hatte er gewisse Rechte, aber hat sie verloren. Und wir lesen in Kapitel 5, Vers 1 von 1. Chronik, was passiert ist. Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn er war der Erstgeborene. Weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, würde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben. Und er wird nicht nach der Erstgeburt im Geschlechtsregister eingetragen. Denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und aus ihm kommt der Fürst. Aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef zuteil. Wir wissen nicht genau, wann Jakob das Erstgeburtsrecht weg von Josef genommen hatte und weg von Ruben genommen hatte und zu Josef gegeben hatte. Aber diese Entweihung, Ruben hat mit einer Nebenfrau von Jakob geschlafen und so sein Lager entweiht, wie es hier heißt, diese ist schon vor dieser Geschichte passiert. Und es ist möglich, dass Ruben schon wusste, dass er das Erstgeburtsrecht verloren hatte und Josef dieses Recht übernommen hatte. Trotzdem wollte er seinen Bruder retten. Das sagt etwas für Ruben. Er hat als der eigentliche Erstgeborene, als der Älteste in der Familie, er hat auch noch ein gewisses Verantwortungsgefühl für seinen Bruder. Vielleicht hat er gehofft, dass wenn er etwas Gutes tat für Josef und ihn rettete und zurück zum Vater brachte, vielleicht könnte er würde sein Vater diese Entscheidung rückgängig machen und Ruben wieder das Erstgeburtsrecht zurückgeben. Und all das ist passiert unterwegs, als Josef unterwegs war zu seinen Brüdern. Und er kam zu ihnen, der war nur 17 Jahre alt, weit weg von zu Hause. Die zogen seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte, den Jakob ihm gegeben hat, vielleicht als Ausdruck seiner Liebe. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Dann setzten sie sich, um zu essen. Die haben diesen Jungen, diesen 17-Jährigen, einfach gequält. Und Jahre später würden sie darüber nachdenken. Wir lesen in Kapitel 42, in Kapitel 42 und in Vers 21 heißt es, da sagten sie, das heißt die Brüder einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen, wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Und können wir das uns vorstellen, ein 17-Jähriger mit toten Angst in dieser Zisterne und er schreit zu seinem Bruder, hab Gnade, hab Gnade. Und sie saßen dort oben und aßen und hörten ihn nicht. Sie waren harte Männer. Sehr harte Männer. Und diese Geschichte von Josef, diese spätere Geschichte, wird uns zeigen, wie Josef in Gottes Hand machte die Herzen von dieser Menschen weich und wie Josef mit Gottes Kraft hat verursacht, dass diese harte Männer Buße getan haben. Und waren letzten Endes bereit, ihre Sünde zu bekennen. Es war eine schreckliche Situation, das Quälen von Josef. Es war so unfair, Josef war nicht schuldig, dass er der älteste Sohn war von Jakobs beliebtester Frau. Die Träume, die er hatte, waren nicht seine Schuld, Gott hat sie ihm gegeben. Und er meinte, dass er wird bald tot sein. Und dann plötzlich erhoben die Brüder ihre Augen und sahen, und es gab eine Karawane von Ismaeliten von Gilead her unterwegs nach Ägypten. Ein Karawane mit Kamele, viele Kamele. Und die trugen Tragakant und Balsam, Harz und Ladanum. Das war eine Geschäftsreise. Die Ismaeliten hatten diese große Karawane, kam von Norden nach Süden auf eine Geschäftsreise, um diese Gewürze, um diese Parfums und so weiter nach Ägypten zu bringen. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo die Brüder im Begriff waren, Josef zu töten, kam diese Karawane vorbei. Was für Timing, was für eine Vorsehung Gottes. Wie kompliziert ist die Geschichte? Die waren Ismaeliter. Das heißt, die kamen von Josefs Großvaters Halbbruder Ismael, vom Sohne der Sklavenfrau Hagar. Die durfte nicht erben mit Isaak und ist weg von zu Hause geschickt. Und aus diesem Ismael ist eine Nation geworden. Und hier, gerade zu diesem Zeitpunkt, kam diese Karawane vorbei. Und Judas sah eine Möglichkeit, etwas Geld zu gewinnen. Und vielleicht auch doch, wir wissen es nicht, aber vielleicht auch doch, hat er auch den Wunsch, den Josef nicht zu töten, weil er sagte, Vers 26, da sagte Judas zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unser Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. So Ruben und Judah zumindest zeigten ein gewisses Familiengefühl und waren nicht bereit, ihn zu töten. Und seine Brüder hörten darauf, da kamen midianitische Männer vorbei, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel. Erstaunliche Geschichte. Wie gesagt, harte Männer, bereit, ihren jungen Brüder zu quälen. Aber nicht nur zu quälen, sondern zu verkaufen zu den Ismaeliter. Gottes Souveränität und die Verantwortung der Menschen ist ein sehr kompliziertes Thema. Wie Gott herrscht über die Geschichte, ist eine Sache, die wir hier sehen, in einer wunderbaren Art. Genau zum richtigen Zeitpunkt kam diese Karawane vorbei. Und die ganze Geschichte, die dahinter steht, ist in der Bibel und wir können sie lesen. Und Gott hat benutzt die Ismaeliter hier, um letzten Endes seine Pläne für die ganze Welt durchzusetzen. Das ist interessant, nicht wahr? Darf ich das wiederholen? Gott hat hier die Ismaeliter benutzt, ganz unbewusst, seinen Retter zu verteidigen, den Josef. Und letzten Endes dadurch erreichte er seine Ziele für die ganze Welt und Weltall. Und so ist Josef weg. Und Ruben kam zurück und sagte, der Junge ist nicht mehr. Ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Das gibt uns eine gewisse Einsicht in den Charakter Rubens. Er hat einen Plan, Josef zu retten. Er stellte ihn in die Zisterne, aber dann, er ging weg. Er war nicht konsequent genug, um dort zu bleiben, um etwas zu tun. Und irgendwie ging er weg und kam zurück und es war zu spät. Nicht stabil. Genau was sein Vater über ihn Jahre später sagen würde. Ruben war kein stabiler Mensch. Und vielleicht sollten wir, während wir diese Familie betrachten, gewisse Charakterzüge merken. weil die sind alle für uns eine Herausforderung. Bin ich wie Ruben? Nicht stabil, nicht zuverlässig. Es gibt solche Leute, nicht wahr? Die versprechen, ja, ich werde es tun. Ja, nächsten Montag werde ich dort, Punkt, 12 Uhr. Nächsten Montag komm und wir rechnen mit ihm oder mit ihr, der kommt nicht. Ach, ich habe es vergessen. Nicht zuverlässig. Und diese Geschichte von Ruben ist eine Herausforderung für uns, zuverlässige Leute zu sein. Aber dann, was haben die Brüder gemacht? Die haben Josefs Leibrock genommen und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Und dann sie schickten den bunten Leibrock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden. Untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Hier sind Menschen, die bereit waren am Anfang, ihren Bruder zu töten. Die bereit waren, ihn als Teenager, als 17-Jähriger zu quälen. Die waren so hart, dass sie alle sich geeinigt haben, sehr ungewöhnlich, 11 Brüder, sich geeinigt haben. Und jahrelang haben sie dieses Geheimnis geheim gehalten. Das ist wirklich eine Bestätigung, ein Indiz, wie hart diese Männer waren. Die haben ihren Vater so verhasst, dass zumindest einige Jahre lang hat keiner von ihnen zu Jakob gesagt, wir haben Josef eigentlich nicht getötet. Und wir sollen uns das merken, wie hart diese Männer waren, damit wir sehen, wie gnädig Gott mit ihnen war. Und vielleicht das könnte auch eine Botschaft für uns sein. Aber es war eine Tragödie für Jakob. Hier ist Jakob, der Vater. Viele Jahre vorher hat er sich als Ziege verkleidet, nicht wahr? Und er hat ein Ziegefell als sein Leibrock gehabt, um seinen Vater, seinen alten, fast blinden Vater Isaak zu täuschen. Und jetzt, Jahre später, ist er durch das Blut eines Ziegenbockes getäuscht. Was sagt das? Sagt etwas sehr Wichtiges. Jakob hat seinen Vater getäuscht, er hat gelogen, um das Segen zu gewinnen, das eigentlich der Herr ihm versprochen hatte. Jakob hat gemeint, und seine Mutter auch, dass wenn Gott es, weil Gott es versprochen hat, es spielte keine Rolle, wie er das Segen bekam. Nein, nein. Und so muss er Jahre von Pein und Schmerz leiden, als seine Söhne das Blut eines Ziegenbocks benutzen, um ihn total zu täuschen. Die hatten keine Möglichkeit damals, Blut zu untersuchen in einem Labor und zu unterscheiden zwischen Tierblut und menschliches Blut. Und so hat Jakob keine Ahnung, dass dort auf dem schönen Leibrock seines Sohnes war das Blut eines Ziegen. Gott wollte diesem Mann auch eine Lektion lehren, dass man darf nicht mit Gott spielen. Und der Mann, der seinem Vater gelogen hatte, es wurde ihm gelogen. Und jahrelang von Schmerz und Pein. Es war schrecklich. Jakob fing an zu weinen. Und alle seine Söhne, merken wir das?
Und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. So, hier ist es noch schlimmer. Diese Leute waren bereit, Josef zu töten, Josef zu quälen, Josef zu verkaufen, den Vater zu lügen und jetzt ihn zu trösten. Man braucht ziemlich hart zu sein, um das zu tun. Die machten sich auf, um ihn zu trösten. Und er sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, des Obersten der Leibwächter. Und wir erwarten jetzt die Geschichte von Josef bei Pharao, bei Potiphar. Aber wir lesen es nicht. Es kommt jetzt ein Zwischenkapitel. Und wenn wir auf die Folie schauen können, wir merken jetzt eine Sache, das für diese Geschichte äußerst wichtig ist. Wir merken hier, dass zuerst unter 1 haben wir die Nachkommenschaft Esaus und ein Kapitel über Esau. Und dann haben wir Teil 2 der Geschichte und Teil 2 hat 3 Unterteile. Zunächst Josefs Träume, er wird verkauft, sein Leibrock als falsche Spur seinem Vater gezeigt und Jakobs falsche Schlussfolgerung. Und dann B, haben wir Kapitel 38, eine Geschichte über Juda. Und dann erst im C kommen wir zu Josef zurück. Josef in Ägypten und die ganze Geschichte in Potiphars Haus, im Gefängnis, bis zur Situation, wo Josef Premierminister von Ägypten geworden ist. Also 3 Geschichten, A, B und C. Und in der Mitte eine Geschichte nicht über Josef, sondern über Juda. Weil diese Geschichte ist nicht bloß die Geschichte Josefs, sie ist die Geschichte Jakobs. Jakob geht durch bis zum Ende. Aber sie ist nicht bloß die Geschichte Jakobs, sie ist die Geschichte Judas. Sie ist die Geschichte Judas. Weil wir sind im Begriff zu sehen, wie diese Familie fängt an, zusammenzubrechen. Josef ist jetzt weg. Ein Bruder ist weg. Und wir lesen in Kapitel 38 und Vers 1, und es geschah in jener Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adullam einkehrte, dessen Name war Hira. Dort sah Juda die Tochter eines kananitischen Mannes mit Namen Schua, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Er ging von seinen Brüdern hinab. Und wir können gut denken, dass dieses hinab hat mehreren Sinnen. Nicht bloß geografisch, sondern geistlich. Josef ist jetzt weg, ein Bruder weg, jetzt geht der zweite Bruder weg. Juda ist jetzt weg. Und wie weit weg? Wie weit weg? Hier sehen wir, wie die Familie von Jakob zusammenbricht. Juda, wer ist Juda? Juda ist der Mann, der soll das Haupt des Stammes sein, woraus der Messias letzten Endes kommen soll. Und er geht von der Familie weg. Was wird passieren? Es ist in diesem Stamm, in diesem Volk, das Gott beabsichtigt hat, die ganze Welt zu segnen. Und er, ausgerechnet er, geht von der Familie weg. Und so wir sehen sofort, eine gewisse Kontraste zwischen Judah und Josef. Merken wir das. Erstens, Josef hat geträumt, dass seine Brüder würden zu ihm niederbeugen, vor ihm niederbeugen. Und es ist tatsächlich passiert. Aber was hat, sagt die Bibel über Judah? Lesen wir Kapitel 49. Kapitel 49 von 1. Buch Mose. Vers 8. Judah, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Oh. Aber ich dachte, es wäre vor Josef. Ja, das auch. Aber hier, so interessant ist es zu lesen, vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Judah ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Judah, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Und dem Judah ist gesprochen, dass aus seinem Stamm kommt der Fürst, der Messias, und vor ihm werden niederbeugen, alle die Söhne seines Vaters. Und so der Gegensatz ist eindeutig klar. Josef träumte, die Brüder werden vor ihm niederbeugen. Judah, später wird ihm versprochen. Und Judah, sozusagen der Träger der messianischen Linie, geht weg von seinen Brüdern. Und es ist eine tragische Geschichte, die Geschichte von Judas Familie. Es ist kaum zu glauben. Er geht von seinen Brüdern hinab zu einem heidnischen Mann, Kira. Er sah die Tochter. Sie war äußerst schön, nehme ich an, und er nahm sie zur Frau. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Onan. Und noch einmal gebar sie einen Sohn, dem gab sie den Namen Shelah. Judah aber war zu Kesib, als sie ihn gebar. Und Judah nahm für seinen Erstgeborenen Er eine Frau, deren Name war Tamar. Aber der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, so ließ der Herr ihn sterben. Das liest man sehr selten in der Bibel. Der Herr hat ihn getötet. Er ließ ihn sterben. So, hier ist der Mann, der soll die messianische Linie einführen. Sein Erstgeborener vom Herrn getötet. Und wie geht es mit dem Zweiten? Wiederum so. Der Herr ließ ihn auch töten. Da, Vers 11, sagte Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleibe Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Shelah groß sein wird. Denn er sagte sich, dass nicht auch sterbe wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Also die Frau Tamar des ersten Sohnes soll warten, bis der dritte Sohn aufgewachsen ist. Hier ist eine äußerst kritische Zeit der Geschichte. Die ganze messianische Linie ist gefährdet. Wenn wir uns das bedenken, sehen wir vielleicht, warum diese Geschichte so wichtig ist. Das Volk Gottes bricht zusammen. Die Familie geht auseinander. Was wird passieren? Und die Geschichte, die nachher folgt, ist Tragödie nach Tragödie. Judah hat versprochen, er hat seine Verheißung nicht gehalten. Der dritte Sohn ist aufgewachsen und der hat ihm der Tamar nicht gegeben. Und was hat Tamar getan? Sie hat die Hure gespielt und schlief mit Judah. Judah hat sie wie eine Hure behandelt und schlief mit ihr. Und es heißt in Vers 16, er bog zu ihr ab an den Weg und sagte, wohlan, lass mich zu dir eingehen. Er wusste nicht, wer sie war. Sie hat sich verkleidet. Hier ist noch eine Täuschung. Denn er kannte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie aber sagte, was gibt's zu mir, wenn du zu mir eingehst? Da sagte er, ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. Sie sagte, wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest. Da sagte er, was für ein Pfand soll ich dir geben? Sie sagte, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist. Da gab er es ihr. Verstehen wir, was das bedeutet? Lesen wir wieder mal 1. Buch Mose 49. Kapitel 49, Vers 10. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Stab. Und hier gibt er seinen Stab weg. Zu dieser Frau, die er meinte, sie wäre eine Prostituierte. Fast ist der Stab von Juda weggewichen. Hat's weggegeben. Dann hörte er später, dass seine Schwiegertochter die Hure gespielt hat. Und er sagte, Vers 24b, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Als sie nun hinausgeführt würde, da sandte sie zu ihm, ihrem Schwiegervater, und ließ ihm sagen, von einem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sagte, untersuche doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehört. Da untersuchte es Juda und sagte, sie ist gerechter als ich, deswegen, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht gegeben habe. Und er erkannte sie künftig nicht mehr. Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Was für eine Geschichte, was für eine Situation, wo, ich wiederhole, die messianische Linie äußerst gefährdet war. Und interessanterweise, die Linie hat viel mehr bedeutet für Tamar als für Juda. Es war ihm völlig egal, zu dieser Zeit der Geschichte, ob sein Stamm ausläuft oder nicht, weil er hat kein Interesse gezeigt, dass sein dritten Sohn Schela Nachkommen bekam. Für die heidnische Frau war die Linie viel wichtiger als für Juda selbst. Erstaunlich, nicht wahr? Aber in einem übertriebenen Sinne. Vielleicht, in einem überlegenen Sinne, vielleicht können wir sehen, wie es in der Geschichte manchmal auch der Fall ist, wo Leute, die nicht Juden sind, haben viel mehr Interesse für die messianische Linie als die eigentlichen Juden selbst. Aber dieses Kapitel ist kein Einschub. Es ist ein wichtiger, sehr wichtiger Teil, weil hier ist eine Familientragödie. Und Gott hat es nicht rückgängig gemacht. Es gibt keine Zauberei. Was Juda gesät hat, das hat er geerntet. Es gibt keine Zauberei bei Gott, dass er einfach auf magische Weise Dinge rückgängig machen wird, die wir gemacht haben. Die Bibel erzählt die Situation, wie sie eigentlich war. Aber auch in dieser Tragödie hat der Herr seine Hand über die Dinge, damit die messianische Linie gerettet wurde. Also, eine Familie, die auseinandergeht, die zusammenbricht. Wie wird Gott so eine Familie wieder zusammenkriegen? Und das ist die Geschichte, die wir heute Nachmittag betrachten müssen. Gott segne euch zum Mittag. Lasst uns mit Gebet abschließen. Herr, wie groß bist du? Wenn wir deine Souveränität und deine Führung in der Geschichte betrachten, staunen wir. Wir verstehen diese Dinge nicht. Die sind zu hoch und zu tief zugleich. Aber Herr, wir beten dich dafür an. Wie kompliziert ist deine Herrschaft in der Geschichte? Und wie du regierst über die Ereignisse, aber auch zur gleichen Zeit behandelst die Menschen als verantwortlich, als dir verantwortlich, geht über unsere alle Begriffe hinweg. Aber wir beten dich an dafür, Herr, dass deine Pläne durchgesetzt werden und dass die messianische Linie blieb erhalten, bis er kam, der Fürst, den du versprochen hast. Und wir danken dir für ihn. O Herr, hilf uns auch in unserem Alltag, die Dinge zu vermeiden, die unsere Familien auseinander gehen lassen können. Hilf uns so für dich zu leben, dass wir diese Dinge vermeiden können. Herr, hilf uns, die Lektionen von Josefs Geschichte so zu lernen, dass sie zu einer Umgestaltung unseres Charakters führen. Segne unsere Gemeinschaft jetzt am Mittagstisch. Und wir danken dir für deine Liebe und für den wunderbaren Herrn, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Amen.